mit Thies.
Die haben in dieser Situation ihr Leben riskiert und ihre Berufe. Und letztendlich gäbe es mich heute nicht.
Natürlich nicht.
Wären Hilde und Werner so mutig gewesen.
Mit 19 Jahren gewinnt Sarah Nuru als erste dunkelhäutige Kandidatin Germany's Next Topmodel. Sie bekommt tolle Jobangebote, läuft bei der Fashion Week in New York, dreht einen Film, sitzt in Talkshows, doch nach einigen Jahren im Rampenlicht hinterfragt sie ihr Leben. Und sie erzählt in dem Buch Roots ihre Geschichte, inklusive Germany's Next Topmodel und wie sie zur Unternehmerin wurde und mit Kaffee handelt. Denn sie wollte Äthiopien von einer anderen Seite zeigen. Hallo nach Berlin.
Hallo nach Baden-Baden.
Äthiopien ist ja auch noch das Ursprungsland des Kaffees tatsächlich. Wie ist die Entdeckungsgeschichte?
Also gerne hole ich ein bisschen aus und erzähle ein bisschen Geschichte.
Aber höchstens 400 Jahre.
Also ein bisschen länger sogar. Also es, laut Sage ist es so, dass ein Hirte vor vielen, vielen Jahren gemerkt hat, dass seine Ziegen so hyperaktiv waren. Und in der Region Kaffa, deswegen, das ist östlich von Addis, südwestlich von Addis Abeba, ist die Region Kaffa und deswegen die Ableitung Kaffee nach der Region benannt. Und eben dieser Hirte hat gemerkt, dass seine Ziegen so hyperaktiv waren, bis er gemerkt hat, dass die Ziegen ständig an so einer Frucht nagen. Und dann haben die geguckt und mit der Zeit sind die auf die Idee gekommen, diese Kirsche, weil die Kaffeebohne ist ja der Kern einer Kaffeefrucht. Ja. Und die haben dann mit der Zeit das enthäutet und angefangen auf offenem Feuer zu rösten. Und so wie das vor vielen Jahren gemacht haben, vor hunderten von Jahren, wird es heute noch traditionell in Äthiopien zubereitet. Auf offenem Feuer werden die grünen Kaffeebohnen geröstet, von Hand gemahlen und dreimal aufbrüht und ist unter der klassischen Kaffeezeremonie landesweit bekannt.
Ja. Männer, die auf Ziegen starren. Das war aber ein Film, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ja, da entdeckt man solche Sachen dann dort. Also Kaffee generell auch als Zeremonie spielt ja wirklich eine ganz große Rolle in Äthiopien und auch in deiner Familie. Was ist das Besondere an einer Kaffeezeremonie? Was ist die Bedeutung?
Also in Äthiopien wird die Kaffeezeremonie traditionell von einer Frau betrieben. Das ist oftmals auch die einzige Auszeit, wo die Frauen Zeit für sich haben, von der alltäglichen Arbeit auf dem Feld, vom Holz sammeln für Feuer oder auch vom Wasserschleppen Kilometer weit, ist so die Zeremonie so ein Ausgleich und Entspannung für die Frau. Und ich glaube, das ist wirklich jeder Haushalt, gefühlte Haushalt in Äthiopien macht diese Zeremonie. Und meine Mama, die macht das, seit sie denken kann oder seit ich denken kann, immer mittwochs, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und das ihr so viel Gutes gebracht hat. Und als sie in Mitte der 80er Jahren alleine mit meinen zwei Geschwistern nach Deutschland kam, mein Vater kam ein Jahr später, dann hatte sie nur einen Koffer dabei mit Kleider für die Kinder. Aber auch die Utensilien für eine Kaffeezeremonie, weil das Einzige war, was sie an die Heimat erinnert hat und somit ein Stückchen Ursprung noch war. Und ja, so eine Zeremonie ist dafür da, dass man entschleunigt, runterkommt und auch Zeit findet für einen Austausch. Also es gibt ja drei Aufgüsse und der erste Aufguss dient quasi das einfach den reinen Genuss. Der zweite Aufguss, das Ansprechen von Problemen und der letzte und der dritte Aufguss, der dann dementsprechend ein bisschen milder ist und der ist, dient dem Lösen der Probleme. Und das ist total schön, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnell gehen muss und jeder für sich ist und immer alles to go, ist das toll, dass man sich bewusst Zeit nimmt und entschleunigt.
Deine Mutter ist ja in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen, nach Bayern dann auch noch gleich, mit deinen beiden älteren Schwestern, dich gab es damals noch nicht. So, und dann hat sie das Dorf ja auch versucht, auch zu einer traditionellen Kaffeezeremonie einzuladen. Man war aber ein bisschen skeptisch am Anfang, oder? Dort ganz im bayerischen Dorf.
Genau, als meine Mutter eben 1986 über ein Schlupfloch von der DDR nach Westdeutschland kam, kam sie eben in dem 400-Seelendorf in Grümbach an. Also zuerst war sie in so einem Erstauffanglager im fränkischen Zirndorf und wurde dann nach drei Wochen einer Familie zugeordnet, die Platz hatten in ihrem Haus und Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und dieser Ort war eben im 400-Seelendorf in Grünbach, das ist ein bisschen außerhalb von München. Ja. Und natürlich hatten die Mitte der 80er Jahre, also nicht Hilde und Werner, die meine Mutter aufgenommen haben, ja, sondern die Umgebung, die Community hatte Angst vor der fremden schwarzen Frau. Und das haben die meine Mutter auch teilweise zu spüren gegeben, als sie zum Beispiel zum Milchholen gegangen, geschickt wurde bei der Nachbarin, die einen Bauernhof hatte. Dann wurden ihr die Türen versperrt. Keiner hat die Tür aufgemacht. Und meine Mutter, weil die es aus Afrika gewohnt ist, da findet das Leben draußen statt, hat sie eben draußen auf offenem Feuer, ich weiß nicht wie, ich glaube mit einem Bunsenbrenner, eine Zeremonie gemacht. Und versucht, Nachbarn einzuladen, aber natürlich kam anfangs niemand.
Das sah nach schwarzer Magie aus.
Ne? Ja, genau. Also, aber irgendwann mal sind die Leute dann doch neugierig geworden und sind dem Duft auch gefolgt, weil das ist ein unglaublich schöner Duft von frisch geröstetem Kaffee, das natürlich außergewöhnlich ist und ungewöhnlich. Und dann mit der Zeit kamen die und haben einen Schluck getrunken und haben gemerkt, ah, das schmeckt so anders, wie die es gewohnt sind. Und meine Mama hat auch immer Gebäck dazu gemacht. Und nach war es wirklich eine Institution. Und die Nachbarn haben sich auf Mittwochs bei meiner Mama verabredet. Und das ist bis heute geblieben.
Ja. Hilde und Werner, bei denen deine Mutter sozusagen untergekommen ist, war aber auch wirklich ein absoluter Glücksfall für euch, oder?
Absolut.
Die haben deine Mutter, glaube ich, angenommen in weitaus größerem Maße, als das vielleicht normal wäre. Warum eigentlich? Wie kam es wirklich zu dieser überaus großen Herzlichkeit?
Also Hilde und Werner, die haben in Zeitungen gelesen, dass eben 86 so eine Welle von Geflüchteten aus dem Libanon, aus Afghanistan und auch viel aus Äthiopien kam, weil eben zu dem Zeitpunkt Krieg herrschte und auch die Dürre ausgebrochen war. Und die haben halt gemerkt, dass viele nach Unterschlupf suchen. Und dadurch, dass sie eher auch christlich, also bayerisch-christlich waren, haben sie das als selbstverständliche Tat empfunden, die leerstehende Wohnung, die sie haben, zur Verfügung zu stellen. Aber das ist dann, die haben weitaus mehr gemacht, als nur meine Mutter, meinen Geschwister ein Dach über den Kopf zu geben, sondern die haben sie in ihr Leben integriert. Meine Mama das Fahrradfahren beigebracht, bei den Behördengängen übersetzt, sie im Urlaub mitgenommen und meine Geschwister das Osterfest gezeigt, Geschenke versteckt, also Osterhase und Eier und all das. Und es ging sogar so weit, dass sie ein Jahr später meinen Vater von Italien nach Grünbach geschmuggelt haben, aus Liebe zu meiner Mutter und Verbundenheit zu meiner Mutter. Weil mein Vater, der wollte ein Jahr später nachreisen, aber es ging nicht, weil das Schlupfloch zugemacht worden ist von der DDR. Und es war unglaublich, weil mittlerweile hatte meine Mama ihr Dorf das ganze Dorf auf ihre Seite gehabt und die am Anfang wollten, dass sie wieder zurückgeht, woher sie kommt. Mhm. Plötzlich waren alle auf ihrer Seite und sie kamen im Anfang Oktober an und an Weihnachten hat sie plötzlich ganz viele Gutscheine, also nicht Gutscheine, sondern so Umschläge bekommen mit Geld und Kleidung für die Kinder. Und am Ende kamen irgendwie auch anonyme Spenden, weil in der Zeitung darüber berichtet wurde, dass meine Mama jetzt da ist aus Afrika, aus dem fernen Osten. Und die Menschen wollten, dass die Familie wieder vereint ist, weil meine Mama natürlich täglich geheult hat, geweint hat, meinen Vater vermisst hat. Und am Ende kamen 6.000 D-Mark zusammen, sodass sie meinem Vater ein Flugticket und ein Visum organisieren konnten, jedoch leider nur bis nach Italien.
Okay.
Und dann haben eben Hilde und Werner beschlossen, das Schicksal selber in die Hand zu nehmen und sind dann mit dem VW-Bus, was sie besaßen, und ihren zwei Kindern, Uli und Werner, sind sie dann nach Bozen sind sie gefahren und haben meinen Vater unter den Sitz versteckt.
Unter einem Sitz, wo ja wahrscheinlich wirklich kaum Platz ist.
Ganz genau, ganz wenig. Und das Krasse, Unglaubliche ist, dass Hilde ist gefahren, damit es nicht auffällt. Sie dachten, vielleicht wird eine Frau weniger aufgehalten, wenn sie am Steuer sitzt. Und clever. Die haben Skier mitgenommen, damit es so ausschaut, als würden die aus dem Skiurlaub kommen. Und die Kinder, die wussten auch, was los ist. Und die haben so getan, als würden sie Karten spielen und saßen halt auf den Sitzen und haben halt mitgemacht. Und das ist unglaublich, weil die haben in dieser Situation ihr Leben riskiert und ihre Berufe und das für eine Frau, die sie erst seit einem Jahr kennen und also es ist eine Nächstenliebe, die ungewöhnlich ist. Letztendlich gäbe es mich heute nicht.
Natürlich nicht.
Wären Hilde und Werner so mutig gewesen.
Ja. Also diese Geschichte ist ja eigentlich noch spektakulärer als das erste schwarze Baby von Erding.
Kaum zu glauben, ja, aber so war es, ja.
Also, was hat deine Mutter erzählt über die Zeit? Also in dem Buch Roots sehen wir das ja auch als Foto nochmal, so aus der Zeitung, der Ausschnitt, das erste schwarze Baby von Erding. Das war trotz aller Liebe auch zu deiner Mutter dort im Dorf, das war noch echt was Besonderes auch, ne?
Absolut. Also meine Eltern haben diesen Zeitungsartikel auch ausgeschnitten und bis heute behalten, weil sie auch stolz drauf waren. Weil damals, ich bin im Erdinger Kreiskrankenhaus geboren, das ist ein bisschen ein größerer Ort als Grünbach. Und das war damals in 1989 eine Sensation, das erste schwarze Baby im Erdinger Krankenhaus. Und ja, eine Schlagzeile wert. Und ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass der Werner, bei dem wir ja gelebt haben, der war Oberarzt in diesem Krankenhaus. Mhm. Und der hat auch mich auf die Welt gebracht, weil er Gynäkologe ist und meine Mutter unbedingt wollte, dass er mich entbindet und oder sie meine Mutter halt dabei unterstützt.
Ja.
Und ich glaube, nur deshalb kam das irgendwie, hat man das mitbekommen. Ich weiß es nicht, aber Erding war auf jeden Fall sehr stolz, dass sie jetzt auch ein bisschen kosmopolitisch sind und internationalen Flair haben.
Jawohl. Und dass sie eine spätere Siegerin von Germany's Next Topmodel da in ihrem Krankenhaus liegen haben.
Das hat keiner damit gerechnet.
Ja. Das war natürlich so der wirklich große Erfolg für dich, die zweite Staffel, die du damals gewonnen hast, die dich dann aber auch natürlich langfristig jetzt nicht erfüllt hat. Also das Leben als Model, was für dich auch am Anfang auch eigentlich so gar kein ernstzunehmender Beruf war. Oder wurde das irgendwann mal ernstzunehmender Beruf, zwischenzeitlich?
Also für mich war das also nie ein Traum, nachdem ich gelebt hatte. Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht, weil mein damaliger Freund mich angemeldet hat, ohne dass ich das wusste.
Und Sauerei übrigens.
Der hat irgendwas in mir gesehen, was ich nicht gesehen habe oder nicht gewagt habe, zu glauben, dass ich bei sowas mitmachen könnte und dann auch noch gewinne auf ihn. Und, und ich war immer sehr skeptisch am Anfang, weil ich gedacht habe, auch aus Selbstschutz wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich schon alles getürkt und die wissen schon, wen sie wollen. War dann immer sehr, nicht so geheuer all dem, aber plötzlich war ich dann dabei und bin von einer Folge oder beziehungsweise von einer Runde in die nächste gekommen und plötzlich war ich auch total mitgerissen, weil das ja auch ein Abenteuer war. Es war plötzlich, bin ich in diesen 3 Monaten, in der die Sendung passiert ist, um die Welt gereist, habe Länder bereist, die ich nur aus Büchern und aus dem Fernseher kannte. Und als ich dann gewonnen habe, hat sich ja mein Leben von heute auf morgen komplett verändert. Und dann war ich ja mittendrin und habe tolle Jobs gemacht und vieles erleben dürfen. Und dann war das für mich schon ernst.
Also
das war schon ernst, absolut. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das Glück hatte, wirklich zeitgleich mich auch sozial zu engagieren, weil als ich noch in der Sendung war, hat die Organisation Menschen für Menschen, die Äthiopienhilfe, die von Karl-Heinz Böhm, gegründet.
Die wollten dich dann haben für die Äthiopienhilfe.
Genau, und für mich war das aber so, wie soll ich mich sozial engagieren? Okay, wow, die kennen mich, das war ja noch so, was, die wissen, wer ich bin.
Ja.
Und mir war es aber wichtig, dass ich einen Einblick bekomme von der Arbeit, bevor ich irgendwas für mich einsetze. Und diese Reise, die ich dann relativ nach meinem Sieg gemacht habe, war sehr einschneidend für mich.
War das deine erste Reise nach Äthiopien?
Es war meine zweite Reise, aber die allererste Reise, da war ich 14 und habe nicht viel gesehen von dem Land. Also wir haben Familie besucht und das auch in der Stadt. Aber es war was ganz anderes, wenn man im Auftrag einer Hilfsorganisation ins Landesinnere fährt und plötzlich auch Eindrücke bekommt von der Situation, wie die Menschen in Existenzminimum leben. Und man wird auch nicht, es ist nicht üblich, dass man bei Fremden in die Häuser darf, gucken kann, wie leben die, wie sieht der Alltag aus, was heißt das, stundenlang zu gehen, um sauberes Trinkwasser zu holen, Holz zu sammeln und um Feuer zu machen, um kochen zu können, was es heißt, in einer Lehmhütte zu leben, ohne Fenster, also quasi nur mit so einem Loch und keine richtigen Fenster und einfach konfrontiert zu werden mit wirklicher Armut und das in einem jungen Alter mit 19, das war für mich sehr, sehr prägend im Hinblick auch
auf das, was du später dann mal auch machen wolltest und dass das Modeln dann auch irgendwie nicht so genug ist. Diesen Karl-Heinz Böhm, kanntest du den dann aus den Sissi-Filmen? Bist du Sissi-Guckerin auch
also
gewesen?
Also ich habe Sissi nicht geguckt, aber natürlich war mir Karl-Heinz Böhm und Menschen für Menschen ein Begriff, weil meine Eltern, die waren große Bewunderer der Stiftung, weil immer wenn im Fernsehen was über Äthiopien berichtet wurde, dann war das im Zusammenhang natürlich mit Menschen für Menschen. Und ich weiß noch, wie meine Eltern immer uns Kinder ermahnt haben, dass wir ruhig sein sollen, weil das war das Stückchen Heimat, weil es gab ja noch kein Internet. Man hat selten was von zu Hause mitbekommen, meine Eltern. Und deswegen war Menschen für Menschen für Menschen, die Organisation, mir natürlich ein Begriff. Und es war für mich auch unglaubliche Ehre, dass ich für sie das Jugendprogramm, also das Jugendbildungsprogramm als Botschafterin nach draußen tragen soll und unterstützen sollte. Und das habe ich dann auch gemacht und auch sehr gerne und habe aber gemerkt, dass es zunehmend schwerer war, diese zwei Welten, diese humanitäre Welt mit der Entwicklungshilfe, aber dann auch mit dieser komplett anderen Welt, oberflächlich ist, aber auch sehr, sehr materialistisch und sehr überspitzt im Sinne von extrem. Man ist in tollen Hotels, in Fünf-Sterne-Hotels, man fliegt komfortabel, man hat so ein Jet-Set-Leben und ich habe es versucht, irgendwie in den zwei Welten klarzukommen, aber habe immer mehr gemerkt, wie innerlich zerrissen ich doch war.
Und ich glaube, gerade als du in Äthiopien warst, das erste Mal, auch für die Organisation, du bist direkt von dort nach New York geflogen für Modeshows, für Shootings und so weiter. Das war ja der krasseste Kontrast, den du überhaupt haben kannst. Welche konkrete Situation erinnerst du aus diesen Tagen da?
Also das war für mich wirklich sehr, sehr einschneidend, weil ich die ganzen Eindrücke, die ich in meiner ersten Reise erlebt hatte und empfunden habe, konnte ich gar nicht wirklich verarbeiten, weil ich direkt von Addis Ababa dann nach New York geflogen bin zur Fashion Week und das zum ersten Mal. Und für jedes Model ist die Fashion Week so das Nonplusultra und ich sollte mich bei einer Agentur vorstellen und ich erinnere mich noch, wie ich meinen Koffer aufgemacht habe und plötzlich der Duft von Afrika mir entgegenkam, so wirklich noch meine ganzen Klamotten haben nach dem äthiopischen Weihrauch, Kaffee und Gewürzen gerochen und selbst als ich dann nach dem langen Flug meine Haare gewaschen habe und ich gemerkt habe, wie beim Einschamponieren meiner Haare, wie rot das alles war wegen dem Sand, weil Äthiopien ist ja wahnsinnig, so die rote Erde und alles sehr staubig und ich habe, also es war gestern gefühlt, also es war nicht gefühlt, sondern gestern in Äthiopien und heute in New York und umgeben von Skylines und Menschen, die wirklich am Rennen sind und alle funktionieren. Und dann sollte ich mich dieser Agentur vorstellen und man stand plötzlich vor einem Agenten und man muss sich so vorstellen, wie man sich leider so schmierige Agenten vorstellt, mit Lederjacke und hintergegelten Haaren. Und die Assistentin hat mich abgemessen, meine Taille, den Brustumfang und dann eben auch meine Hüfte. Und ich erinnere mich, wie die Assistentin sagt, dass ich einen Hüftumfang von 94 Zentimeter habe. Und der Agent blickt hoch, es hat nur noch gefehlt, dass er seinen Stift fallen lässt und schreit, what, 94 Zentimeter? Und ich habe mich schon so erschrocken. Und dann schaut er mich an, so von wegen, was mir einfällt, hier anzutreten und sagt nur, ich solle wiederkommen, wenn ich bei unter 90 bin. Und normalerweise wäre ich zurück ins Hotel gegangen und hätte wahrscheinlich geweint und versucht, mich in den nächsten Wochen, Monaten runterzuhungern, um dieses verzerrte Schönheitsideal zu entsprechen. Mhm. Aber dadurch, dass ich eben noch einen Tag zuvor in Äthiopien war und gesehen habe, was es heißt, wenn Menschen hungern müssen, weil sie nichts zu essen haben und nicht um ein verzerrtes Bild zu entsprechen, mhm, hat mit mir was gemacht. Und es hat auch das Bild dieser Branche verändert, dass ich dem gar nicht so viel Gewichtung gegeben hat und habe. Und ich glaube, auch mich ein Stück weit gerettet hat, dass ich nicht, wie soll ich sagen, nicht...
Dich hast auffressen lassen, ganz im Prinzip, genau, von diesem Business. Und wie hast du reagiert an dem Tag dann? Also, weil du gesagt hast, früher hättest du anders reagiert.
Ja, ich war...
Geweint vielleicht?
Ja, genau.
Aber jetzt?
Ich war einfach fassungslos und habe gemerkt, dass nicht ich das Problem bin und dass auch nicht ich zu dick bin oder ich nicht richtig bin, sondern dass sein Bild von Schönheit nicht der Realität entspricht und ich bin auch nie wieder zurückgekommen.
Ja, also Glück.
Ja.
Zum Glück. Mhm. Dann hätten wir auch nicht mit dir gesprochen jetzt, wenn du zu dem Sack wieder zurückgegangen wärst.
Ja. Sag mal,
wie haben deine Eltern eigentlich damals die Fernsehsendung Germany's Next Topmodel mit dir als Hauptdarstellerin auch empfunden? Also als du wieder zu Hause warst danach, hat deine Schwester zu dir gesagt, du sollst nie wieder Kaugummi kauen, wenn dir jemand dabei zuschaut im Fernsehen.
Ja, das stimmt. Ja, es ist verrückt, man vergisst ja, am Anfang ist man noch ein bisschen verhalten, wenn die Kameras plötzlich auf einen gerichtet wird, weil man dann sich, das ist ja sehr fremd und ungewöhnlich, aber nach einer gewissen Zeit lernt man ja die Person hinter der Kamera kennen und man wird auch zu Freunden, weil man ja im engsten Raum und sehr lange Zeit miteinander verbringt, dass man dann eben vergisst, dass am Ende das viele Menschen sehen und deshalb war auch nichts gespielt und natürlich habe ich auch Kaugummi gekaut, weil ich ja nicht wusste, dass es Millionen Menschen sehen werden. Naja, und meine Familie, ich glaube, die waren alle irgendwie fassungslos und konnten auch gar nicht ganz begreifen und verarbeiten, was da gerade alles passiert, dass sie auf der Straße angesprochen werden und zu ihrer Tochter gratuliert werden und plötzlich auch meine Eltern so eine Anerkennung bekommen, die sie nie gewohnt waren. Und gerade als Migranten ist es immer schwierig, seinen Platz zu finden. Und plötzlich haben die so viel Anerkennung bekommen. Das war natürlich ungewöhnt und sie sind fast vor Stolz geplatzt.
Und in Erding, da spricht sich's auch natürlich schnell rum.
Ja, natürlich, klar. Und man kannte uns ja sowieso schon in Erding. Also einfach meine Eltern, weil wir ja da, jeder kannte jeden. Natürlich waren die Erdinger waren stolz auf mich, weil ich war ja eine von ihnen. Und
kann das eigentlich zu viel werden einem, wenn so das ganze Dorf auch stolz auf einen ist? Klingt erstmal toll oder wann wird es zu viel?
Ich habe immer versucht, eine gesunde Distanz dazu zu finden, weil natürlich ist es ein bisschen absurd, dass ein Dorf und so viele Menschen stolz drauf sind, dass meine Eltern stolz sind, ist klar, ich bin ja ihre Tochter, aber so das ganze Dorf, das war natürlich schon komisch, zumal man nicht vergessen darf, es war ja nur eine Modelsendung. Ich habe jetzt kein Leben gerettet. Und
keinen Nobelpreis gewonnen.
Ganz genau, leider nicht, ja. Aber deshalb war das für mich immer, ich hatte schon eine gesunde Relation. Ich wusste schon, dass es jetzt eigentlich, sollten immer noch die Kirche im Dorf lassen. Aber ich fand das schön. Ich habe mich gefreut, dass die sich für mich letztendlich haben sich einfach für mich gefreut. Und meine Eltern haben, auch wenn sie stolz waren und sie sich für mich gefreut haben, aber auch immer natürlich mir immer gesagt, dass ich meine Bodenhaftung nicht verlieren soll. Und auch mir, ich habe nicht vergessen, woher ich komme.
Und sag mal, wenn Heidi Klum denn die Mädels auch so beurteilt und natürlich werden sie auch negativ beurteilt und zum Weinen gebracht, das musst aber auch deinen Eltern auch teilweise das Herz gebrochen haben, wie denn da auch natürlich mit den Mädchen so aus der Distanz an Tanz betrachtet umgegangen wird.
Ja, also ich glaube, die haben in einer Tour mit mir mitgefiebert, weil die eben auch nicht wussten, was da passiert. Und ich glaube, die waren einfach auch so erstaunt, dass ich all das irgendwie überstanden habe, im Sinne von, ich bin ja wirklich an dieser Sendung auch persönlich sehr gewachsen. Also ich muss dazu gestehen, ich habe meine Sendung nie angeguckt, bis heute nicht, 10 Jahre später.
Ich auch nicht.
Dann haben wir was gemeinsam. aber ich glaube, also ich habe nur diese Erinnerung. Ich habe nicht, also das kann man ja nicht vergleichen, was in einer Woche passiert runtergebrochen auf 90 Minuten ist nicht das Gleiche. Und ich wollte diese Erinnerung, die ich von damals hatte, auch beibehalten. Und es waren schöne Erinnerungen. Es war aufregend. Ich habe das nicht so ernst genommen. Ich habe das als Abenteuer gesehen und dachte mir, naja, wenn ich rausfliege, kann ich meinen Freunden Backstage, Behind-the-Scenes Insights, berichten. Und, und ich, für mich war das einfach ein Abenteuer und ich mich mit dieser Leichtigkeit habe ich versucht, einfach daran zu gehen und deswegen habe ich keinen Schaden davon genommen. Ich glaube auch wenige, die da bei mir damals mitgemacht haben, haben da irgendwie bleibende Schäden von, weil am Ende des Tages darf man nicht vergessen, wir sind da alle freiwillig und auch alle, die da heute mitmachen, sind da freiwillig.
Und du hättest auch nur übrigens diesen Schaden bekommen, wenn du dich hättest Kaugummi kauen sehen können. Also nach Worten deiner Schwester zumindest.
Ja, genau.
Ja. Die dich ja auch dann so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt hat, nachdem du natürlich als Model ganz viel unterwegs warst. Dir war aber auch irgendwie klar, das erfüllt mich nicht. Du warst jetzt irgendwie auch so eine, die du nie sein wolltest und konntest nicht mal eine Waschmaschine bedienen. Da gab es aber Ärger mit deiner Schwester.
Ja, also man muss dazu sagen, dadurch, wenn man es gewohnt ist, über Jahre hinweg im Koffer zu leben und in Hotels, wo eigentlich alles einem hinterhergeräumt wird, dass man ja eigentlich auch vieles so von normalen, alltäglichen Sachen verpasst. Und in dem Buch beschreibe ich, wie ich mit meiner Schwester nach Berlin gezogen bin und ich ja dann auch eine Auszeit genommen habe von dem ganzen Modeln und ich auch einen Alltag haben wollte und ich dann gemerkt habe, wie viel es sich eigentlich noch lernen muss, was Alltag betrifft, eben Wäsche waschen und Haushalten, all das. Und das war nicht immer einfach, wenn man eben jung sehr schnell verwöhnt wird und eben dann ein Leben führt, das nicht der Norm entspricht. Und da bin ich froh, dass meine Schwester mir ganz klar die Leviten gelesen hat und gesagt hat, so, du lernst jetzt Wäsche waschen. Und mittlerweile mache ich das ja gerne.
Aber irgendwann kam dann noch der Wunsch und jetzt kommen wir zurück zum Kaffee, zurück zu den Wurzeln eben, auch nach Äthiopien. Du hast das Kaffeemachen für dich entdeckt und diesen ganzen wirklich wahnsinnig komplizierten Prozess. Was war der ausschlaggebende Moment, der dich dahin geschubst hat?
Mir war es wichtig, Äthiopien von einer neuen Perspektive zu zeigen, weg von den klassischen Bildern der Dürre und Armut hin zur Schönheit und Vielfalt des Landes. Und was wir mit Nuru Coffee, unserem Firma, machen, ist, dass wir quasi durch wirtschaftliches Handeln wollen wir Gutes tun. Und Kaffee ist ein tolles Produkt, das größte Exportgut des Landes und eben auch das Ursprungsland des Landes, Ursprungsort.
Ja.
Wollen wir eben durch einen Handel auf Augenhöhe den Bauern vor Ort etwas zurückgeben und somit Gutes tun. Und haben aber gemerkt in dem Prozess, dass nicht alle von dem Kaffeehandel profitieren, dass nicht überall der Kaffee wächst. In der ganzen Wertschöpfungskette haben wir gemerkt, dass Frauen diejenigen sind, die keinen Zugang haben zur eigenen finanziellen Unterstützung. Und deswegen unterstützen wir mit jeder Kaffeepackung, die wir verkaufen, Frauenprojekte, indem wir Mikrokredite vergeben. Und hierfür haben wir unseren eigenen Verein gegründet, Nuru Women.
Und das ist ein Projekt, das erfüllt dich auf jeden Fall, neben dem Modeln natürlich auch noch. Ihre ganze Geschichte hin zu dieser Kaffeegesellschaft, die du mit deiner Schwester dann zusammen gegründet hast, erzählst du auch in diesem Buch Roots. Sarah Nuru, Dankeschön und Grüße nach Berlin.
Vielen Dank.